Oi, she's over there.
Lady Liberty. Land, da ist New York schon. Komm schnell, man kann sie schon sehen.
New York, New York, lass mich durch.
Ein Gedränge, als alle auf einmal zum Leben erwachen. Plötzlich packt dich jemand und schwingt dich in die Luft. Als Waisin nimmt die Menge schon mit dir Mitleid und auf der langen Fahrt hast du schon einige kennengelernt. Aber da ist sie, wie der Koloss von Rhodos über den Hafen. Lady Liberty, die Freiheitsstatue, das ist Amerika.
Aber was jetzt?
Was? Eine neue Americana für euch Folge? Ja, mit jeder 10. Bewertung oder Rezension bei iTunes gibt es eine neue Folge. Und somit habt ihr diese gekauft. Diesmal featuring Judith Strusenberg von Erbstücke der Geschichte der Deutschen und History of Germany.
Dein Heimatdorf liegt schon Tage hinter dir. Schon ewig hörst du von deinem Vater, aber auch von deinen Nachbarn Geschichten, wie die Welt da draußen so ist. Scheinbar ist es überall besser als hier. Dein Vater liest ein Plakat vor.
Guck mal, wir müssen erstmal nach Bremen und von dort fährt ein Schiff nach Southampton in England und von dort nach New York. Die neuen Dampfschiffe schaffen es jetzt sicher und schnell. Und guck, unter 10 Jahre und du zahlst nur die Hälfte. In Amerika ist Arbeit auch sicher. Oder wir kaufen uns sogar ein Stückchen Land. Es sind ja auch andere da, die es schon geschafft haben.
Ja, aber Schwindler, Verbrecher.
Aber es gibt doch Vereine, die uns helfen.
Ja, und Vereine, die uns ausbeuten. Nein, die Entscheidung war wirklich nicht leicht. Aber schließlich wurden die Tickets für die Fahrten gekauft. Es gab viel Gründe für uns gegen eine Abreise. Es ist immer ein Risiko. Und mit Familie. Aber welche Wahl hatten wir denn? Die Reise nach Bremen war die erste Zugfahrt. Nicht mal direkt. Ihr musstet umsteigen, ihr musstet warten. Am Bahnhof in Bremen ging es dann Richtung Hafen. Und als ihr im Hafen ankamt, war es eindeutig, dass wir die Entscheidung auszuwandern nicht als einzige machten. Viel konntest du nicht verstehen. Und viele sich gegenseitig offensichtlich auch nicht. 150 Mark, 12 Dollar, egal was es kostet. Es war alles, was unsere Familie hatte. Wir haben alles verkauft, alles geliehen, was wir konnten, gespart. All unser Hab und Gut sind 30 amerikanische Dollar wert. Knapp genug. Ship Manifest, Passagierliste. Das war eins der ersten Wörter, die du auf Englisch gehört hast. Und überhaupt Sprachen. 4 Tage musst du in Bremen warten, bis das Schiff überhaupt fährst. Und du hörst alle Arten von Sprachen, denn nicht nur Europäer sind hier, Türken, Ägypter. Du hörst fremde Wortfetzen, du hörst fremde Gerüche. Auch die Schiffe sind viel größer, als du erwartet hast. Was unangenehm ist, du wirst schon in Bremen entlaust, die Haare werden durchgekämmt und gewaschen, die Klamotten desinfiziert, das Gepäck und du auch. Schließlich hatte die Reederei ein großes Interesse daran, dass du in Amerika auch nicht zurückgewiesen wirst, weil sonst müssten die 100 Dollar Strafe zahlen. 100 Dollar Strafe für jeden, den die US-Behörden zurückschicken. Und wenn die Karten nur 12 Dollar kosten, ist es natürlich ein großes Lustgeschäft für die Reedereien. Und somit waren es die Reedereien, die wirklich streng waren, noch lange bevor man überhaupt Amerika sah. Also, wir reden hier von Reedereien wie der White Star Line, der North German Lloyd Line, der Hamburg-Amerika-Linie natürlich oder der Italian Steam Navigation Company. Du verstehst nicht viel Englisch, aber die Namen klingen nach der großen, weiten Welt. Amerika eben. Endlich kam der Aufruf, dass wir aufs Schiff durften. Wie auf den Plakaten war es aber nicht. Party nach Amerika? Naja. Wir werden hoffentlich auch die Familie wiederfinden. Wir können nach Texas ziehen. Oder wir haben Bekannte in New York selbst.
Karten bitte, Tickets please, Steerage. Okay, das ist die dritte Klasse, ganz unten.
Wie lange dauert die Reise?
Wenn alles gut läuft, eine Woche, vielleicht zwei. Aber die langsameren Schiffe dauern einen Monat.
Spielzeug hatte ich keins. Es gab einen Zinnteller, Gabel und Löffel, eine Suppenschüssel. Das Nötigste, was man eben so gebraucht hat. Man musste auf das Deck gehen, ganz hoch, um überhaupt den Himmel zu sehen. In der dritten Klasse, im Bauch vom Schiff, gab es nur Stahl. Nicht alle haben die Reise geschafft. Du möchtest nicht lange darüber nachdenken, aber als deine Eltern krank wurden, halfen Schweden, Iren, Preußen. Doch wie viele andere Passagiere starben auch sie. Andere kümmerten sich dann um dich. Du bist nicht die einzige Waisin oder das einzige Kind in deinem Alter. Aber trotz der schrecklichen Bedingungen gab es auch schöne Momente. Es wurde getanzt. Naja, es geht auch schlimmer über den Atlantik nach Amerika. Dazu hört euch am besten die Folge Chattel Slavery an, zum Beispiel. Jemand erklärt dir, dass Steerage Third Class aber schon die Ärmsten sind. Es sind Iren, es sind Deutsche, es sind Skandinavier.
Die ärmsten Länder, noch nicht so industrialisiert.
What are you? Fragst du jemanden, um festzustellen, ob er ein Ire ist oder woher er kommt.
Dirt cheap labor. The poorest of the poor.
Die Antwort. Keine Ahnung, aber bestimmt ein Ire.
Die USA konkurriert nämlich mit Argentinien, Südafrika, Kanada, Australien. Alle hatten in Hamburg und Bremen ihre Plakate und wurden in den sogar den kleineren Dörfern in Deutschland verbreitet. Amerika kämpft für Einwanderer. Aber amerikanisches Marketing wird für Wirklichkeit verwechselt. Everyone in America is rich. Even the maids have maids.
All in America sind reich. Sogar die Hausmädchen haben Hausmädchen.
Aber da ist sie, wie der Koloss von Rhodos über den Hafen. Lady Liberty, die Freiheitsstatue. Das ist Amerika.
Du bist schon fast im Schatten der Freiheitsstatue. Aber dann, oh mein Gott, du hast noch nie ein Bauwerk wie das gesehen. Und dann noch eins und noch eins. Alle laufen sie an die Reling. Sie wechseln vom Schiff in kleinere Boote. Vom Hudson River geht es dann auf eine winzige Insel in der Upper Bay. Viele, die ankamen, hatten nichts dabei als die Klamotten, die sie auf dem Leib trugen. Ein Kleid und Schuhe, vielleicht mal einen Koffer, aber nicht oft. Meistens gar nichts. Egal welchen Gott du anbetest, egal welchem Glauben du angehörst, jeder bedankt sich auf seine Weise. Als sie aus den Booten steigen, siehst du viele der Einwanderer auf die Knie sinken und den Boden küssen. Da ist Amerika, das gelobte Land. Du wirst in einen riesigen Saal geführt. Das heißt hinsetzen. Und wie schon in Bremen musst du jetzt wieder warten. Du siehst, wie Babys geboren werden. Du siehst, wie Menschen sterben. Es dauert sehr lange, bis man überhaupt sich in die Schlange stellen kann. Leute erzählen dir, dass sie schon Tage, Wochen da sind. Und dann, wenn du genug in dem Saal gewartet hast, darfst du dich irgendwann in die Schlange stellen. Und auch da heißt es wieder warten, bis du es irgendwann ganz nach vorne geschafft hast.
Name.
Du sagst deinen Namen. Eine alte Dame hilft dir und wiederholt es. Sie finden deinen Namen auf der Liste. Aber so ganz aussprechen können sie ihn nicht.
Judith Strubenberg? Hat sie genug Geld?
Alle müssen 5 Pfund oder 25 Dollar haben. Deine Eltern haben gut für dich gesorgt. Du hast sie in einem kleinen Beutel um den Hals. Und wieder heißt es warten. Du stehst in einer langen Linie. Offiziere laufen entlang und es wird sortiert. Nochmal warten. Nach was sortieren die denn eigentlich? Machen die das zum Spaß?
Ellis Island. Eine winzige Insel, nur 1,3 Hektar in New York. Also Upper New York Bay, überragt von der Freiheitsstatue auf Liberty Insel. Eine kleine, kurze Strecke entfernt. Und insgesamt wanderten fast 12 Millionen Leute durch Ellis Island ein. Es ist nicht der einzige Einwandererpunkt. Es wurde von 1892 bis 1954 benutzt und oft die Ärmsten kamen hier durch. Die meisten wurden schnell geprüft und verbrachten zwischen 2 bis 5 Stunden auf Ellis Island. 29 Fragen. Name, Beruf, wie viel Geld? Are all your liquids and carry-on less than 4 ounces in a sealed Ziploc bag? Nein, das kam später. Aber nicht alle waren im Normalfall. 3000 starben auch auf Ellis Island.
Kranke wurden gleich auf der Insel behandelt.
Manche aber wurden als Krankheitsrisiko eingestuft oder wurden wegen ihrer kriminellen Vergangenheit zurückgeschickt. The Island of Tears, die Insel der Tränen, für 2-3% von allen 12 Millionen, die durchkamen.
Ganze Generationen an Amerikanern haben diesen großen Warteraum mit den Reihen an Stühlen in Erinnerung. Da bleiben und brav sitzen bleiben. Schreiende Kinder. Ein schrecklicher Ort, um dort zu bleiben. Aber wie gesagt, für die meisten waren es nur ein paar Stunden, aber nicht für alle.
Manchmal wurde es kalt. Viele beschreiben die Erfahrung als zitternd, schlaflos, die ganze Nacht, den anderen beim Schnarchen zuhören. Und Träume in vielleicht Dutzenden von Sprachen. Sie konnten bis zu 1000 Leute auf einmal in den Speisesaal versorgen. 20% aber wurden erstmal in eine andere Schlange sortiert. Und jetzt wirklich mit Leuten von der ganzen Welt, dem Mittleren Osten, der Karibik. Manche wohl nicht mehr als eine Geschäftsreise. Andere, wie du, haben gar kein Zuhause, wo sie sich zurückschicken könnten.
Oh, da wurde jemand mit Kreide markiert. Was die Kreide wohl bedeutet?
Die medizinischen Kontrolleure hatten Sekunden Zeit, um nach über 60 Symptome zu suchen. Eine Reihe an Ärzten à la Fließband untersuchen Lungen, Herz, Augen, Mund. B mit der Kreide auf der Jacke heißt Rückenprobleme. PG ist schwanger, also Pregnancy. Und 17 andere, vor allem Symptome von Tuberkulose oder andere Infektionskrankheiten. Eine Ex hieß ein Verdacht nach Geisteskrankheit. Ein Kreis um den Ex hieß eindeutige Zeichen von Geisteskrankheit. Menschen mit Symptomen wurde von ihren Familien gnadenlos getrennt. Die Zurückgeweisten wurden per Schiffskosten zurückgebracht. Dies ist also die zweite Untersuchung, nach die eine in Bremen zum Beispiel. Ein Arzt wurde 400 bis 500 Menschen in einer einzigen Schicht untersuchen. Und Kinder wurden von Müttern genommen, wenn ein Symptom gab.
Und keiner wusste, was dann passiert, wenn eben so etwas vorkommt. Es war demütigend und wirklich beängstigend, denn viele waren davor nie beim Arzt gewesen.
Alle in einer Reihe und komplett nackt ausziehen.
Aber keine Ahnung, wonach die suchten.
Kopfhaut, Augen, nach Pilzentzündungen, Bindenhautentzündungen war ganz oben als Augenentzündung, so als Risiko. In Politik und Medien kam eine Anti-Immigrationsschwelle, weil Menschen Angst vor einer Nation der blinden und glatzköpfigen Individuen hatten.
Sie pieksten einem förmlich mit einer Nadel ins Auge.
Die, die eine Kreidemarkierung hatten, hatten Glück, wenn sie nach 9 oder 10 Tagen vom Krankenhaus entlassen wurden. Sie bekamen per weltweitem Standard praktisch die beste medizinische Versorgung, die es zu der Zeit gab. Und doch starben einige auf der Insel. Insgesamt wurden aber auch 355 Amerikaner auf der Insel geboren. Wenn alles gut läuft, kann man mit den Verwandten oder Bekannten wieder vereint werden. Vielleicht holt jemand dich von Ellis Island ab. Das wäre dann am Kissing Post. Ein Pfosten, wo man zum ersten Mal mit anderen Leute von der Öffentlichkeit treffen kann. Und dort wurde eben oft nach Jahren Auseinanderleben wieder vereint, geküsst und umarmt und geschrien und geweint und gelacht.
Oh, wie schön.
Alleinreisende Frauen wurden mit LPC markiert. Likely to become a public charge. Das heißt, sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwie in Probleme geraten. Das heißt, wahrscheinlich, also es wurde verdächtig, dass sie zu Prostituierten wären. Und deswegen gab es dort so Sozialarbeiter, die so Sponsoren finden würden, die eben sich vergewissern würden, dass die alleinreisende Frau nicht zur Prostitution gehen würde. Und erstens hatte die Öffentlichkeit einfach Angst vor sowas, dass lauter Frauen nach Amerika kommen und irgendwie zu Prostituierte wurden. Aber andererseits war das auch wirklich so vom 19. Jahrhundert, dieses Victorian so Denkensweise irgendwie. Alleinreisende Frauen waren gefährdet oder gefährlich. Sie durften nicht alleine reisen. Aber es gab auch nützliche Services, um Leute weiterzuhelfen.
Außerdem war die Zustände teilweise ziemlich chaotisch. Bis zu 3000 Leute aßen in einem Speisesaal, der für 1500 gedacht war. An den langen Tischen herrschte Chaos. Und Bananen. Du hast noch nie eine Banane gesehen. Es schmeckt nach... einfach unbeschreiblich. Nach Banane halt. Und Ice Cream. Ice Cream Cone. Oh, thank you. Inzwischen kannst du auch ein bisschen Englisch. Du hast deine erste Orange und Backpflaume auch auf Ellis Island gegessen. Jemand hat dir gezeigt, wie man eine Orange isst. Während alle Kinder von der Vorführung total hingerissen waren und zugeschaut haben, als wäre es das Kasperltheater. Aber... auch einige Ältere waren genauso begeistert, weil sie hatten sowas noch nie gesehen.
Die Speisekarte und Köche auf Ellis Island sind auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Wie kocht man für alle? Italiener aßen keinen Haferbrei. No way. Skandinavier kein Spaghetti. Und schließlich wollten Juden gleich eine zweite, komplett separate Küche für Koscher essen. American Hospitality, die amerikanische Gastfreundlichkeit. Aus Italien, Polen, Russland, Juden, Burma, Slowaken, Armenier, alle Leute, die gar kein Land hatten. Aber warte, denn heute leben 10 von Millionen von Nachkommen von diesen Immigranten.
Für Frauen gab es Nähunterricht, es gab Leibesertüchtigung, Schulräume für Kinder, eine Bücherei mit Büchern in vielen fremden Sprachen. Es gab Spielplätze und jeden Sonntag Konzerte. Und natürlich gab es auch einen Weihnachtsbaum.
Und jetzt, wo geht's denn hin? Man kann hier Karten kaufen für tausende Orte in der US. Nach Chattanooga, Tennessee, nach Bear River City in Utah, nach Sacramento, California oder Boise, Idaho. Wo geht's denn hin? Die kein Englisch sprachen, denen wurde Karten an der Jacke gehängt mit ihrem Ziel draufgeschrieben. It's time for your new life. Viele Deutsche kamen auch schon Generationen davor durch Galveston, schon in der Koloniezeit und kamen in unser Unabhängigkeitskrieg und gingen überall hin. Deutschsprachige German Towns in Chicago und in den mittleren Westen, in Wisconsin und Minnesota, Galveston, Texas, aber natürlich auch einfach über den Fluss in Hoboken, New Jersey. Cincinnati in Ohio sprechen viele Deutsch. Ein Zug nach Chicago, per Boot nach Boston. Oder einfach hier in New York bleiben. Aber ihr seid in Amerika, aus der Tür raus, frei. Go wherever you want. Du bleibst aber in New York. Du kannst doch nähen, oder? Perfekt.
Aber...
welcome home. Get to work. Aber bleib noch kurz dran für den zweiten Teil der Folge.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Ja, du bist Kinderarbeiter. Wie sagt man das auf Deutsch? Praktisch Sklavin, ja. Tut mir
das
leid.
Das gefällt dir wieder, ey.
Darauf kommen wir mal kurz zurück. Der Grund für diese Folge ist natürlich, dass heute über 100 Millionen Amerikaner, das ist ungefähr ein Drittel bis zu 40% der Bevölkerung von den Vereinigten Staaten, wirklich ihre Vorfahren zu Einwanderer auf Ellis Island zurückführen können. Und von Ellis Island in New York City wirklich durch das ganze Land bis nach Alaska, Hawaii und Kalifornien. 1840 bis 1860 kamen 4 Millionen Einwanderer aus der ganzen Welt, China und Japan und so weiter und Russland und wirklich überall her nach Amerika. In New York City allein kamen 1 Million, 12 Millionen insgesamt durch Ellis Island alleine. New York war natürlich und Ellis Island selbst war natürlich das beschäftigste so Immigration Hub, wo so Einwandererort für über 60 Jahre. Für eine lange Zeit, bis zum 19. Jahrhundert, hatte jedes Bundesstaat ihre eigenen so Gesetze und Organisation, wie sie Leute einbürgern und emigrieren und das Ganze machen. New York natürlich war schon immer das Größte. Und am 1. Januar 1892 gab es ein Riesenfest, als sie Ellis Island der Öffentlichkeit eröffnen. Und am allerersten Tag kamen 3 großen Schiffe mit 700 Immigranten durch den Hafen. Fast 450.000 Immigranten kamen im ersten Jahr durch Ellis Island. Aber nur 10 Jahre vorher kamen schon die ersten Gesetze, also für die Beschränkung von Immigration in Amerika. Also im selben Gesetz übernimmt auch Washington, also die Bundesregierung, die ganze Frage über Immigration. Denn die Bevölkerung, also die Öffentlichkeit, hatte immer mehr und mehr Angst, dass Amerika zur, also in Anführungsstrichen jetzt, das große Krankenhaus oder das große Armenhaus wird. Und 1893, das Jahr nach Ellis Island geöffnet wurde, wurde auch beschlossen, dass Immigranten keine Rechte hatten wie Bürger. In 1917 musste man eine Linie in der Muttersprache lesen können. Die, die nicht lesen konnten, wurden zurückgeschickt. Und mehr gab es dann diese Quotas, dass bestimmte Länder nur so viele Leute schicken konnten. Das gibt es eigentlich heute immer noch. Und 1924 begannen wir unser Visa-System. Ab dann wurde wirklich alles im Ausland so übernommen. Die ganzen Botschaften und Consulates und so. Innerhalb von 3 Jahren gab es auf der ganzen Welt amerikanische Botschaften und jetzt bekam man im Ausland schon Visen und musste nicht das Ganze in Ellis Island machen. Also das war schon Anfang vom Ende. 1927 war Ellis Island praktisch wirklich ohne Wert. Also der Grund, warum es gebaut wurde, gab es nicht mehr wirklich. Und in die 30er war es dann so nochmal ein Opfer der großen Depression, als Leute aufhörten zu kommen. Denn Amerika war zu der Zeit nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In den 30er sah man dann leere Betten, leere Bänke, als weniger Leute Amerika interessant fanden. Im Zweiten Weltkrieg und direkt danach war es als Kriegsgefangenlager benutzt. Zum Beispiel 1941 waren dort 279 Japaner, 248 Deutsche und 81 italienische Kriegsgefangene von der ganzen Ostküste hier hingebracht, auf Ellis Island. Insgesamt kamen 7000 deutsche Italiener und Japaner auf diese Insel. Und dann wurde es einfach verlassen. In den 50er wollte man es sogar verkaufen, aber keiner wollte es kaufen. Es wurde dann von den umgebenden Staaten und Städte, also New York ist ja bloß, wirklich, also Manhattan ist direkt nördlich, aber direkt westlich ist New Jersey. Und wenn jemand hier Ziegelsteine klauen will, ja, was, ich lasse New Jersey in Ruhe. Aber auf jeden Fall sind Leute hin zur Insel und haben einfach den Kupfer von den also alles Mögliche geklaut, also selbst die Ziegelsteine und alles Mögliche alles geklaut, was nicht festgenagelt war und selbst dann. 65 wurde es dann einfach mit der Freiheitsstatue als Statue of Liberty Island National Monument, also wurde so irgendwie als Nationalmonument geschützt und dann schließlich so 75, so ein Jahrzehnt später, wurde es dann endlich so wieder aufgebaut, repariert, schön gemacht und der amerikanischen Öffentlichkeit wieder gezeigt, so geöffnet als Museum ein bisschen. Zu dem Zeitpunkt, ich finde es interessant, in der Mitte 70er war es noch so als Schande gesehen. So viele konnten sich daran erinnern und die Erinnerungen waren nicht gut. Erst nachher, also erst wirklich 1990, als es permanent wieder geöffnet wurde, wurde es erkannt als ein Teil unserer Geschichte und zigtausende von jüdischen Flüchtlingen zum Beispiel in den 20er, 30er, sie kennen alle Ellis Island. Das ist also so vor allem die jüdischen Flüchtlinge von der Holocaust und vor der, also selbst die Hitler-Machtergreifung-Dings. Zu der Zeit war eben Ellis Island der große so ein Einwandererhafen. Und daher ist es vor allem viele jüdisch-amerikanische Familien haben mit Ellis Island viel zu tun. Viele stolze Amerikaner nicht. Meine Familie kam wahrscheinlich nicht durch Ellis Island, weil Ellis Island war eher für die Ärmeren, eher für die, die auch keinen unbedingt kannten, also eher für die, die wirklich ganz unten waren, sozial gesehen. Und deswegen meine stolzen schottischen Vorfahren kamen einfach direkt im Hafen ein, bevor es sowas gab. Genau, es gab einen Dokumentarfilm, will ich erwähnt haben, das heißt Island of Hope, Island of Tears, da habe ich vieles geklaut. Ich bin morgen, wenn alles gut geht, bin ich bei Akte Aora. Akte Aora kennt ihr hoffentlich, das ist das Team von Puerto Partida, also der Johannes auf jeden Fall und die 20 anderen, die da mitmachen. Kathi und der, also das ist ein Team von Dutzenden, die da mithelfen, aber Puerto Partida kennt ihr, glaube ich, alle. Akte Aora ist das Neue, kennt ihr hoffentlich auch alle. Da werde ich, wenn ich es schaffe, mit der Zeitverschiebung und mich nicht verrechne, bin ich morgen dabei. Und sonst, ich war ziemlich neulich bei Baba FM, baba.fm bei Interview und weichspüler.de, Folge 17, auch wurde ich geinterviewt. Judith war auch, du warst bei Sendegarten, Folge 47 oder sowas.
Ja.
46 vielleicht.
Ja.
Auf jeden Fall werde ich irgendwann irgendwie alles bei podcasting.com verlinken. Also guckt da einfach mal vorbei. Und also es gibt von uns beiden viel mehr Inhalt auf jeden Fall. Das schwimmt so im Netz rum. Wenn ihr eine zweite Amerikaner für euch Folge hören wollt, spezifisch von mit Judith, also von mir und Judith. Wir haben zu zweit die Claudia Zotzmann-Koch von der Vienna Writers Podcast bewichtelt zu Weihnachten und genau, da hat Judith die Claudia gespielt und ich Mark Twain und Claudia hat Mark Twain geinterviewt, genau. Das ist zotzmann-koch.com. Neues YouTube-Kanal, neue Videos, meist auf Englisch jetzt, aber das kommt alles noch und natürlich podcastnickshop.com, neue alles mögliche, neue History of Alchemy, Alchemie-Tassen und Erbstücke, T-Shirts sind ein paar mehr drin und Geschichte der deutschen Baseball-Cappies, so verschiedene Cappies, schickt alles nach Europa. Ich glaube, Europa hat die gleichen Kosten wie Amerika. Ich habe so ein bisschen geguckt, dass das so ist. Also ihr zahlt nicht extra, wenn ihr nach Deutschland unseres Merchandise bestellt, sondern ihr zahlt das gleiche wie ich. Und sonst, es gibt auch ein Newsletter, wenn ihr mehr von uns holt. Ich glaube, erstmal bloß auf Englisch und ich spamme nicht. Das ist wirklich so 2-3 Mal im Jahr, denke ich mir, schicke ich eine E-Mail raus und lasse allen wissen, ob es neue Projekte gibt, ob es irgendwelche, wenn ich irgendwo live dabei bin oder wenn Judith irgendwo was live macht bei Podstock oder so, dann schickt mir vielleicht eine E-Mail raus, weil vielleicht hört ihr ja die Folgen nach und so haben wir dann auch
Nachrichten. Genau, wir wollen uns euch einfach nur auf dem Laufenden halten.
Genau.
Und
in der Hinsicht auch folgt uns bei Twitter,
meet-judith
und Travis J. Dow oder at Germany Podcast, das Ganze. Yeah, okay. Also ich will euch jetzt nicht mehr nerven, das war's auch schon.
Richtig.
Zurück zu Ellis Island. Und willkommen zu Americana für euch, Judith. Falls ich sie nicht vorgestellt habe bis jetzt. Ihr habt alle Judith Strusenberg. Doch, ich habe gesagt featuring Judith. Aber
ja,
Judith
klar.
Ist meine Co-Moderatorin bei History of Germany und Geschichte der Deutschen. Und genau, deswegen einmal, hey, warum nicht Americana für euch?
Wie
fandest du Ellis Island?
Fan bin.
War das zu viel warten? Wie war die Orange? Dein Ice Cream Cone?
verdammt viel warten. Also ein bisschen weniger warten hätte es für mich schon auch getan. Tatsächlich war ich ja selber noch nie in den USA. Ich bin, glaube ich, ganz froh, dass man das heute mit dem Flugzeug regeln kann und nicht irgendwie einen Monat auf einem Boot
bis zu einem Monat
bleiben
auf dem
muss.
Und, ja. Im Bauch also, von einem wenn man Schiff dritte Klasse, vielleicht wenn man den Film Titanic sieht, die haben Steerage dritte Klasse, da merkt man so, oh, das ist mal ganz was anderes. Zu heiß, zu kalt, zu dreckig, zu, you know, zu viel Hunger. Man, also, das ist wirklich so, wirklich unterste Klasse, so wie es im Westen
ich
nicht gibt heutzutage.
Ich muss ja zugeben, ich habe Titanic noch nie gesehen.
Okay, muss man auch nicht gucken, ehrlich gesagt, aber
puh,
ach doch, doch.
Nein.
Titanic muss man gesehen haben, finde ich schon, einmal.
Nein. Das Schiff geht jedes Mal unter.
Okay, ja, aber ich mag so historische Dramen. Also ich muss gestehen, ich war, ja, darf man zugeben, dass man Titanic gemocht hat? Also,
ja,
nee,
natürlich
war schon okay.
Darf man das zugeben.
Mich haben die Szenen, die alle anderen genervt haben, haben mich auch genervt. Aber wenn du es nicht gesehen hast, dann keine Spoiler. Aber nee, also ja, man kann sich das schon so in so Dampfschiffe, ganz unten ist natürlich, wo die Kohle, also das ist wirklich so, wo der Dampfdingskessel und so auch aufbewahrt. Also das ist schon sehr heiß oder sehr kalt oder sehr schmutzig oder rauchig oder nicht schön, eben nicht, schon sehr unterste Klasse. Also man leidet da schon und dann so, selbst eine Woche wäre nicht schön, aber... Ja, hast du so ein bisschen was, wie gut kennst du dich so aus mit so, hast du mal, zum Beispiel, Ellis Island kam sehr ausführlich vor, hast du Godfather gesehen? Al Pacino und Marlon Brando.
Ja, ich habe Godfather gesehen und ich musste vorher auch daran denken, dass Ellis Island, glaube ich, vorkam in Hitch the Date Doctor. Kann das sein?
Vielleicht. Oh, weiß ich gar nicht.
Ja, ich glaube, dass
also
der
in,
sich als...
in X-Men, in der Kampfszene, wo sie auch die Freiheitsstatue kaputt machten sie dann auch gleich nebenan Ellis. Also sie stürzten in Ellis. Das ist dieses Ziegelsteingebäude neben der Freiheitsstatue. Sie machten das kaputt. Das war so ein Teil von den X-Men-Filmen, weil das ja ein Jude kaputt machte. Und dieser gleiche Jude ging durch Ellis Island 30 Jahre. Also das war so richtig, richtig, richtig Symbol. So hier ist ein Holocaust-Überlebender, der jetzt Ellis Island kaputt macht. Das war einfach, also jeder Amerikaner hat das gecheckt. So, oh, da kam er durch, jetzt ist er böse geworden. So, wow, so ein Darth Vader-Moment. So der Gute wird böse, so. Jeder so, Magneto hat Ellis Island zerstört. Das ist sowas von Ironie, weil er da durchkam als Kind. Aber... In Godfather, es gibt nämlich diese, alle haben ja hier den Namen falsch geschrieben. Wenn du hier ankamst, hieß du wahrscheinlich nicht Strusenberg mit SZ, denn das könnte nur Probleme kreieren. Also du müsstest sofort legal deinen Namen ändern, weil du kannst keinen amerikanischen Pass mit SZ haben. Das ist einfach, du kriegst keine Social Security, du kriegst kein Bankkonto. Du wirst jeden Schritt wirst du Probleme haben. Selbst Leute mit Umlauts.
Den Strusenberg Drive.
Du wirst dann entweder, wenn sie es
den
einfach lesen,
man mit zwei
wärst
S,
du
ja.
Strubenberg, also mit B. Ganz ehrlich, also so wäre es gewesen. Und wenn sie wenn jemand ein kleines Köpfchen hätte und den Typen erklären könnte, das sind zwei S, dann hieß du Strusenberg mit zwei S. Aber
yes.
Die Chancen sind groß, dass du Strubenberg.
Also
Judy Strubenberg.
Irgendjemand, wahrscheinlich von meinen Verwandten, scheint es geschafft zu haben.
Mit zwei S?
Weil... Mit zwei S, ja. du kannst das googeln.
Okay,
der
ja.
Strusenberg Drive in
okay,
Hilton,
ja.
New York, den schreibt man tatsächlich mit zwei S.
Die meisten haben es geschafft, ihren Namen so zu behalten, wie sie es wollten. Manche haben von alleine rausgefunden, also an der Fahrt herher, so, oh, das ist nur Probleme, keiner versteht Umlauts, ich schreibe das mit OE oder AE oder so. Sowas in der Richtung. Aber die Idee kam dann, ach, diese dummen Immigrantenoffiziere haben es vermasselt, so wie in dem Film Godfather, der hieß irgendwie, keine Ahnung was, aber er kam aus der Stadt Corleone in Sizilien und er hieß dann plötzlich Giovanni Corleone oder was auch immer, anstatt seinen eigentlichen Nachnamen. Genau, und Das stimmt eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht passiert, denn die haben ja es waren Deutsche in Bremen, die es aufgeschrieben haben. Das heißt, es wurde schon richtig gemacht. Stimmt, wirklich, viele konnten nicht lesen und viele konnten nicht schreiben oder vielleicht nur ihren Namen schreiben oder sie waren sich nicht sicher, wie man es schreibt. Aber dann waren sie auch selber schuld, dass es nicht richtig heute geschrieben wird. Also genau, aber so dieses Vorurteil gibt's. So viele Deutsch-Amerikaner haben Namen komisch, oder auch Tschechisch-Amerikaner haben komische Namen, weil die Immigrations-, so vor allem auf Ellis Island, die haben es nicht geschnallt und haben es falsch geschrieben.
Das stimmt.
Ja, aber das ist nicht wirklich so Realität.
Ich habe mich gerade mal so ein bisschen durch die White Pages, also scheint so eine Art amerikanisches Telefonbuch zu sein.
Genau, ja.
Geklickt und da gibt es Struthenbergs mit 2 S.
Und mit
also,
B, oder? Oder mit einem S
dann,
vielleicht auch?
Dann gibt es mit A Struthenberg und Berg mit UGH, also so wie Christenberg, Struthenberg,
okay, yep.
Straßenburg, Struthenberg, aber nur mit Z
ich
statt
grad,
mit S.
Ja. Ich sehe einen, aber der ist vielleicht gar kein Ami. Wow, wenn ich Struthenberg mit einem S eintippe, das dritte ist Judith Struthenberg, Podcastnik Productions. Habe ich irgendwo deinen Namen falsch geschrieben?
Hast du meinen Namen falsch geschrieben? Oh mein Gott, Travis!
Ja, aber genau, so dieses, man hat so, was mich interessiert hat, ist, man hat so dieses Vorurteil, wenn man Ellis Island kennt, dann denkt man irgendwie, alle kamen da durch. Das stimmt natürlich nicht. Es kamen viel mehr Chinesen in Städte, also durch San Francisco ein zum Beispiel oder Seattle, als, also so vor 1860, vor 1880. 1880, das erste Gesetz gegen Immigranten war eigentlich gegen Chinesen. Und dann war gegen alle Nicht-Weiße, dann gegen Iren, dann gegen Deutsche. Also es war immer so, immer mehr und mehr wäre es angelsächsisch. Wer ist Protestant, also evangelisch, angelsächsisch? Die da nicht reinpassen, bitte nicht rein. Das war immer so mehr und mehr das Ding. Aber Ellis Island war noch so ziemlich offen. Also so, es gab Quotas, es konnte nicht jeder reinkommen, aber die Tür war praktisch auf. Wenn man die $12 hatte, 140 Mark oder so war das. Also damals, also 1900 rum eben. Wer weiß, wie viel Geld das heute ist. Aber schon so. Erstens, es war nicht so viel, bloß so ein paar hundert Euro, würde ich schätzen. Aber andererseits, es war wirklich, für manche war es das ganze Vermögen. Geld war einfach irgendwie anders. Kommt mir das so ein bisschen vor. Genau, und dann wollten sie halt noch, dass du $30 in der Tasche hast oder 5 Pfund, wenn du ankommst. Mhm. Also daher, aber so, das war, ja, bisschen komisch. Viele Deutsche sind, Galveston ist eine Stadt an der Gulf, also in der Karibik, in Texas. Und viele Deutsche sind durch Galveston angekommen. Also Millionen an Deutsche sind durch Galveston gekommen. Das ist in Texas. Und das war eher die Welle davor. Also für denen, die es interessiert, was ist in Deutschland passiert, dass die verschiedenen... Also tatsächlich war es die erste Welle schon im Dreißigjährigen Krieg unter Koloniezeiten. Die zweite, also das waren Lutheraner, die zweite Welle waren Anabaptisten, Amish, Mennoniten und so weiter, die auch nicht willkommen waren in der alten Welt. Das war im 18. Jahrhundert. Und dann nochmal Söldner und so wegen dem Unabhängigkeitskrieg. Und dann nochmal die Welle in 1800, also die Aufstände 1848, da kennt ihr euch, glaube ich, aus. Da kamen viele Österreicher, Deutsche, Schweizer, nochmal eine ganze Welle, auch Franzosen und so, Engländer wieder kamen. Und dann natürlich jeden Krieg. jeden Krieg kamen weitere. 20er, 30er war einfach, also 20er vor allem war einfach so die ersten Flüchtlinge vor den Nazis, aber wirklich auch so die Depression war bei euch ein bisschen krasser als bei uns und auch ein bisschen früher. Also als wir noch die Roaring Twenties hatten, dann war bei euch schon, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da kam auf jeden Fall auch.
Aber du kannst sagen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nämlich 1869, wanderte ein gewisser Frederick Trump.
Okay, ich wollte auch sagen, redest du gerade über Pete oder Trump? Weil Pete's ostfriesische Vorfahren kamen auch so 1870 durch, also durch Galveston nach St. Louis, das ist in Missouri, Kansas, so da. Und dann, also auf der Mississippi und von St. Louis, da kommen die Colemans her, wirklich, so Pete's Clan. Und dann von da auf, also so D.C., Atlanta, halt, wo seine ganzen Verwandten wohnen. Aber okay, eben die Trumpfs auch, also das ist, ja, sehr viele Deutsche kamen.
Die Trumpfs kennt ihn als den Großvater des heutigen Präsidenten, der ja nicht sehr viel von Einwanderern hält.
Ja, toll, wir haben einen deutsch-amerikanischen Präsident. Das haben wir davon, unseren tollen deutsch-amerikanischen. Ich schieb jetzt euch die Schuld zu.
Oh, wow.
Diese Deutsch-Amerikaner, guck, was die alles machen. Oh mein Gott.
Oh.
Genau, die Trumps, ja. Sind die durch Ellis Island? Nee, das war dann zu früh. Die sind also eher durch Galveston oder... Ja, New York kann schon sein, aber eben nicht dieses Ding.
Ja.
Ja, aber ja, also schon interessant. Für Weiteres, tatsächlich hört die Folge, was ich mit Ach gemacht habe, da habe ich so ein bisschen so die ganzen Wellen, so die ganzen verschiedenen Zeiten. Aber das handelte eher über Bier und Prohibition, aber das Bier kam ja von deutschen Einwanderern, also Anheuser-Busch, selbst Budweiser, das ist alles eure Schuld. Und da habe ich nochmal so erklärt, so wie das war und die Germantowns und das Ganze. Also wenn ihr weitere Informationen hören wollt, das ist so die vorletzte Folge oder die letzte Folge sogar. Also ja, genau.
Ja, klar. Also ich meine, dazu passt ja auch, dass dieser Frederick Trump hier, als er nach Amerika gekommen ist, erstmal eine Gaststätte eröffnet, natürlich, im Staat Washington. Und dann später nach Kanada gezogen ist, wo er ein Restaurant mit einer Art Hotel eröffnet hat. Ja. Mit leicht bekleideten jungen Damen. Ja.
Mann, wäre das jeder andere Präsident, würde ich halt, ich erzähle euch die Geschichte von den Trumpfs. Aber fuck that guy. Ist mir so egal von was dein Opa tat. Ja, aber wer ist halt so, wer Kennedy, Deutsch-Amerikaner oder so, hey, ich erzähle euch alles Mögliche über Kennedy oder. Wer war denn sonst? Deutsch-amerikanische Präsidenten gab es schon. Eisenhower zum Beispiel.
Ja?
Eisenhower, ja, wär cool. Also Eisenhower war toll, warum nicht? Hat gegen Deutsche gekämpft, das wäre eine coole Story. Deine deutschen Vorfahren und dann gegen... Oh nee, Eisenhower war in Europa, ja. Ja.
Okay.
Eisenhower war in Japan, Patton war in Europa.
Übrigens gibt es im amerikanischen oder im englischen Wikipedia zu Island Punkt in Popular Culture, weil wir vor uns darüber unterhalten hatten, was für Filme in Arnulf und in Ellis Island spielen. Und die sind da tatsächlich alle aufgelistet. Also ich weiß nicht, ob es alle sind, aber auf jeden Fall viele eben. Hier The Godfather Part 2 und natürlich auch Hitch, was ich vorher gesagt habe, X-Men, was du erwähnt hast. Also wenn euch das interessiert und natürlich auch jede Menge Einwandererfilme und so, wenn euch das interessiert, ja, da findet ihr, glaube ich, eine ganz gute Liste an Filmen, die da so gespielt haben oder zumindest zum Teil gespielt haben, vorkommen, wie auch immer.
Ja, ist schon, also ich glaube, jeder Amerikaner kennt den Begriff Ellis Island. Wir haben davon in der Schule gelernt. Also wir haben tatsächlich, das ist so ein Highschool-Ding. Also wir haben in der Highschool über Ellis Island gelernt, tatsächlich. Und wahrscheinlich war das die Lehrerin einfach faul. Das war so ein Dokumentartag, wo die einfach Dokumentarfilme laufen lassen und wir schlafen alle ein. Aber also wir haben schon, war irgendwie auf der Schulprobe oder so, kamen dann Fragen über Ellis Island und das Ganze.
Okay.
Und, ja. Das ist schon so Grundwissen für uns auf jeden Fall. Und somit ein Teil Amerikaner. Yay!
Yay!
weitere Folgen. Es gibt natürlich wie immer mehr Inhalt auf Deutsch. Also wir machen mit Geschichte der Deutschen weiter. Erbstücke folgen. Wir haben gerade eben eine Folge über die Geschichte von Schlösser und Burgen aufgenommen. Also wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann einfach bei podcastnik.com vorbeischauen. Das ist Podcast N-I-K. Da gibt es mittlerweile YouTube-Videos, wie ich durch Transnistrien reise. Auf Englisch, okay, aber YouTube-Videos von mir, wie ich stricke und Geschichten erzähle. Gibt es jetzt bald ein zweites Video. Und sonst alles, Neuigkeiten und das Ganze findet ihr bei podcastnik.com. Und wenn ich weitere, ich glaube, ich bin jetzt bei 71 Rezensionen und Bewertungen, wenn ich weitere, also 9 Rezensionen oder Bewertungen bekomme, dann gibt es hier eine weitere Folge in diesem Format. Und ansonsten, wenn ich einfach Lust habe, jemanden zu interviewen oder wenn jemand mit mir ein Thema machen will, also Podcaster, wenn ein anderes Podcaster, Podcasterin irgendein amerikanisches Thema hat und die darüber reden möchten, Speakeasies oder Prohibition oder Mafia oder Las Vegas oder mir egal was, Levi's, Jeans, Mode, was ihr halt, über was ihr quatschen wollt, dann gerne. Ich quatsche gerne mit anderen, aber diese Solo-Folgen ist einfach eine Menge Arbeit. Da müsst ihr die schon mit Rezensionen kaufen. Aber danke vielmals, dass ihr das gemacht habt. Und diese Folge würde es nicht geben, wenn ihr mich nicht ganz doll bei iTunes lieb hättet. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, für Judith Strusenberg, ich bin Travis Dow. Und viel schönes Wochenende noch. Wir haben ein langes, dreitägiges Wochenende wegen Memorial Day. Ihr nicht, Edge Badge. Aber trotzdem, have a nice day.
Bye. Habe ich jetzt genug Geld oder nicht?
Ich nehme mal an, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin nicht voll der Partie da. Wir sagen ja.